Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich wie immer sehr darüber, jetzt hier mit euch zu sitzen und diesen Fall zu besprechen. Und es ist ein Fall, den sich so unfassbar viele von euch gewünscht haben, vor allem meine Omi. Und deswegen reden wir heute über Prinzessin Diana. Da ich befürchte, dass wir heute etwas länger hier sitzen werden, da es unfassbar viel zu dieser tollen Frau zu sagen gibt und jede Menge Theorien rund um ihren Tod existieren, würde ich sagen, wir steigen direkt rein. Macht's euch gemütlich, holt euch was zu trinken, lasst mir gerne ein Abo da und auf geht's. Kleiner Disclaimer, wir beschäftigen uns heute mit einem Fall, der einfach unfassbar viele Informationen und Quellen bereithält. Teilweise werden Aussagen von der einen Person, von der anderen wieder verneint und so weiter. Und das macht das Ganze irgendwie auch so spannend. Denn selbst wenn man sich in den Fall reinarbeitet, weiß man bei manchen Dingen einfach nicht, wie sie jetzt wirklich abgelaufen sind. Will da jemand etwas vertuschen oder ist es die Wahrheit? Wer Recht und wer Unrecht hat? Niemand von uns wird es je so genau wissen. Denn für uns geht's jetzt hinter die Mauern des Kensington Palace und in die Reihen der britischen Royals. Diana Spencer wird am 1. Juli 1961 im Parkhaus auf dem königlichen Gut Sandringham geboren. Und ihr merkt es schon am ersten Satz, es werden viele englische Begriffe fallen. Die Aussprache wird mir nicht immer gelingen, seid bitte nicht zu streng zu mir. Dianas Vater ist Lord Edward John Spencer, der 8. Earl Spencer. Dianas Mutter heißt Frances und ist die Tochter von Maurice Roche, einem Mann mit britischem Adelstitel, der gleichzeitig Politiker ist. Diana wird also in eine Familie hineingeboren, deren Vorfahren bereits adelig waren. Die Familie hat dadurch einen guten gesellschaftlichen Status in England und gilt als wichtig. Als Diana geboren wird, haben ihre Eltern bereits 2 Kinder. Ihre älteren Schwestern Sarah Elizabeth und Jane Cynthia. Scheinbar ist die Familie aber nicht besonders glücklich darüber, dass mit Diana ein drittes Mädchen in die Familie geboren wird. Sie haben nämlich insgeheim auf einen Jungen gehofft, der das Erbe der Familie antreten wird. Vielleicht wurde das auch nochmal dadurch verstärkt, dass Dianas Eltern ein Jahr vor ihrer Geburt einen Sohn namens John bekommen hatten, der aber nur wenige Stunden nach seiner Geburt stirbt. Als Diana 2 Jahre alt ist, wird ihr Bruder Charles geboren, wodurch das Erbe der Spencers dann gesichert ist. Wahnsinn, oder? Wenn man überlegt, dass das alles noch gar nicht so lange her ist und so altertümlich klingt, wie aus dem Mittelalter. Dieses Ganze, der Erbe muss männlich sein, das finde ich ziemlich schade. Aber so ist es nun mal bei den Royals. Trotz ihrer Abstammung führen Diana und ihre Geschwister ein normales Leben ohne Bodyguards oder irgendwelche bestimmte Zwänge. In dieser Hinsicht können sie also ganz frei ihre Kindheit genießen und Kinder sein. Es gibt aber eine Sache, die Diana schon früh belastet. Ihre Eltern streiten sich sehr häufig und das bekommen die Kinder mit. Als Diana so 6-7 Jahre alt ist, wird die Situation zu Hause immer angespannter und ihre Eltern trennen sich dann. Dianas Mutter Frances hat zu diesem Zeitpunkt eine Affäre und das mit einem verheirateten Mann. Mit dem kommt sie dann auch offiziell zusammen und die beiden heiraten dann. 1968 folgt also die Scheidung von Dianas Eltern und ihr Vater bekommt das Sorgerecht. So wie ich das verstanden habe, gibt man der Mutter die Schuld am Ende der Ehe. In einem Interview mit der Sunday Times erzählt Dianas Bruder Charles später, dass diese Zeit für alle nicht einfach war. Vor allem nicht für die kleine Diana. Sie wünschte sich, dass ihre Mutter zurückkommen würde. Das habe sie wohl beim Packen ihrer Sachen zu ihr gesagt. Diana habe an der Haustür auf ihre Mutter gewartet. Vergebens. Charles beschreibt seinen Vater später als, Zitat, ruhige, dauerhafte Quelle der Liebe. Über seine Mutter sagt er aber, dass sie nicht fürs Muttersein geeignet gewesen sei. Das sind ziemlich harte Worte. Dianas Vater John bleibt also nach der Scheidung ein paar Jahre lang für sich allein, doch auch er lernt irgendwann neue Frauen kennen, darunter Rain. Die Beziehung zwischen John und Rain wird mit der Zeit immer enger. Und Diana und ihre Geschwister lernen sie irgendwann auch kennen. Tatsächlich lehnen sie aber die neue Frau von Anfang an ab. Sie wollen keine neue Mutter haben. Sie geben ihr den Spitznamen Acid Rain, also saurer Regen, was ein Wortspiel mit ihrem Namen ist und darauf hindeutet, dass die Kinder sie jetzt nicht so toll fanden. John weiß, dass seine Kinder nicht wirklich begeistert sind von seiner neuen Dame und deswegen beschließt er, sie in Abwesenheit seiner Kinder zu heiraten. Natürlich schürt das aber nur ihren Unmut, denn von der Hochzeit erfahren sie aus der Zeitung. Ich muss auch sagen, das hätte mich auf jeden Fall verletzt, so eine schwerwiegende und intime Entscheidung durch die Zeitung erfahren zu müssen und nicht von meinem Vater selbst. Die königliche Biografin Penny Junor glaubt, dass die Kinder aus mehreren Gründen nicht mit Rains Art zurechtkommen. Zum einen hatten sie ihren Vater all die Jahre zuvor für sich alleine. Diese Quelle der Liebe war nur für sie da und plötzlich mussten sie ihn teilen. Zum anderen ist Rain nicht immer die sensibelste Person. Sie nimmt beispielsweise Änderungen im Wohnhaus vor, ohne daran zu denken, was es für einen sentimentalen Wert für Diana und ihre Geschwister haben könnte. Wir kennen es alle, diese Deko, die für andere aussieht wie Tinnef, wo sich alle fragen, Mensch, warum entrümpelst du nicht? Aber das sind dann teilweise Sachen, die man geschenkt bekommen hat oder die einem viel bedeuten. Auch wenn es keiner versteht. Als Dianas Vater einen Schlaganfall hat und nur knapp überlebt, soll Rain den Kindern nicht erlaubt haben, ihren Vater zu besuchen. Also ihr merkt, es gibt mehrere Situationen, die die Beziehung zwischen Diana und ihrer Stiefmutter sehr schwer macht. Es wird bis ins Erwachsenenalter dauern, aber irgendwann können Diana und Rain ihren Frieden finden und sie begraben das Kriegsbeil und führen dann ein freundschaftliches Verhältnis. Mit 9 Jahren kommt Diana auf das Internat Riddlesworth Hall. Am Anfang möchte sie nicht auf das Internat gehen, aber irgendwann lebt sie sich dann doch gut ein. Sie wird dort zu einer sehr beliebten Schülerin und gilt als sehr sozial und sportlich engagiert. Später besucht sie noch ein anderes Internat. Da sind auch ihre Schwestern. Ihr müsst euch bei beiden Schulen sehr pompöse Gebäude vorstellen. Also alte Gebäude mit Steinfassade, mit großen Treppen, die hinauf zu einer Terrasse und zum Eingang führen und einem großen Grundstück mit grünen Wiesen. Diana hat in der Schule in vielen Fächern leider so ihre Schwierigkeiten. Oftmals sind ihre Leistungen nicht allzu gut. Sie ist aber musikalisch und sportlich sehr begabt und gewinnt Pokale. Trotzdem hat sie bei ihren schulischen Leistungen eben ihre Probleme und bekommt oft nicht ausreichende Noten. Sie verlässt dann das Internat und nach der Schule lebt Diana mit Freundinnen in einer Wohnung in London. Mit etwa 18 Jahren arbeitet sie dann als Kindergärtnerin im Young England Kindergarten. Mittlerweile haben Diana und ihre Schwestern den Höflichkeitstitel Lady erhalten, weil nach dem Tod ihres Großvaters Dianas Vater die Earls-Würde geerbt hat. Earls-Würde. Sie steigen also sozusagen auf. Bereits mit 16 Jahren trifft Diana auf den damaligen Thronfolger Prinz Charles. Die beiden lernen sich nämlich bei einer Jagdgesellschaft kennen. Eigentlich läuft zu dieser Zeit wohl gerade irgendwie ein bisschen was zwischen Charles und Dianas Schwester Sarah. Diana erzählt später, dass Sarah damals kaum von seiner Seite wiegt. Doch es ist Diana, die Charles schlussendlich auffällt. Und sie ist einfach erstaunt darüber, dass er Interesse an ihr zeigt. Der damals noch zukünftige König, Prinz Charles, gilt als begehrter, gut aussehender und reicher Junggeselle. Er steht zu dem Zeitpunkt aber schon etwas unter Druck, denn er ist fast 30 und noch unverheiratet und natürlich soll sich das so schnell wie möglich ändern. Er soll eine passende Frau finden und die Zukunft der Krone sichern. Da Dianas Familienstammbaum beste Voraussetzung für eine Heirat in die Königsfamilie erfüllt, wird Diana von den Royals als geeignete Heiratsanwärterin gesehen. Besonders die Queen soll von der Abstammung Dianas, von einer alten Adelsfamilie und von ihrer Erziehung begeistert gewesen sein. Angeblich soll die Queen auch am liebsten eine Jungfrau als Ehefrau für Charles in Betracht gezogen haben. Ja, da ticken die Uhren irgendwie noch anders, ne? Diana hat zu dem Zeitpunkt nur sehr wenig Berührpunkte mit Männern gehabt. Sie ist das unschuldige, liebe und hübsche Mädchen, das perfekt ins Image passt. Zwischen Diana und Charles beginnt nun eine Liebesgeschichte, die öfter auch als moderne Version von Aschenputtel betitelt wird. Das, finde ich, passt nicht so richtig, weil Diana ging es ja schon vorher sehr gut. Sie kam ja schon aus einer hoch angesehenen Familie und Aschenputtel war einfach sehr, sehr arm. Aber hey, ne? Sich das Leben ein bisschen zu romantisieren, ist ja nicht verkehrt. Das Königshaus war zu dieser Zeit in einer schwierigen Lage und wurde von der Bevölkerung häufig kritisiert. In den 80ern nimmt die Arbeitslosigkeit und die Armut in Großbritannien zu. Die Queen beginnt durch den Druck des Volkes erstmals Einkommenssteuern zu zahlen und öffnet den Buckingham Palace für Besucher. Es gibt viele Aufstände in der Gesellschaft gegen die Situation im Land und das Königshaus wird als veraltet betitelt. Doch das Bündnis zwischen Charles und Diana scheint die Gemüter gegen das Königshaus etwas zu beruhigen. Als bräuchten die Menschen eine Love Story, etwas Schönes, etwas Romantisches, um vielleicht etwas abgelenkt zu werden. Die meisten interessieren sich für das Paar und für ihre Beziehung. Im Jahr 1981 macht Charles der damals 19-jährigen Diana dann einen Heiratsantrag. Und das auf dem Windsor Castle. Tatsächlich denkt Diana im ersten Moment, dass es sich um einen Witz handeln würde. Aber sie sagt ja. Und irgendwie finde ich das super traurig. Merkt ihr, dass Diana immer das Gefühl hat, nicht genug zu sein? Dass es ein Witz ist, dass er sie heiraten möchte? Sie kann es gar nicht fassen, dass er sich in sie verguckt hat. Dabei ist sie wunderschön, sie ist liebevoll und sympathisch. Wer würde sich nicht verlieben? Und ich finde, das zeigt, wie unsicher sie war und dass sie diesen Charles angehimmelt hat und das Gefühl hatte, ihn gar nicht richtig verdient zu haben. Nur Augenblicke nach der Verlobung soll Charles seine Mutter angerufen haben und ihr von den freudigen Nachrichten erzählt haben. Bald soll es eine Hochzeit geben. Alle freuen sich über diese Neuigkeiten und die Aufregung ist groß. Die einzige Person, die wirkliches Bedenken äußert, soll Dianas Mutter gewesen sein. Sie soll sich unsicher gewesen sein, ob eine Ehe mit dem 13 Jahre älteren Charles wirklich so eine gute Entscheidung ist. Denn ja, Charles ist ja eine gute Ecke älter. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in dieses gewisse Machtgefälle mit reingespielt hat. Er war nicht nur der angehende König, er war auch noch älter. Diana war jung, sie hat noch gar nicht so viel vom Leben gesehen und soll jetzt an seiner Seite stehen? Doch sie möchte sich nicht von ihren Heiratsplänen abbringen lassen. Sie ist sich sicher. Im Februar 1981 gibt der Buckingham Palace die Verlobung dann offiziell bekannt. Diana präsentiert stolz ihren Verlobungsring. Er kostet 28.000 Pfund. Er ist weiß-gold und mit 14 Brillanten und einem ovalen Saphir besetzt. An diesem Tag wird das frisch verlobte Paar interviewt und der Journalist stellt die Frage, ob die beiden verliebt sind. Dabei entsteht eine Situation, die besonders jetzt im Nachhinein ein komisches Gefühl hinterlässt. Diana antwortet sofort, "Of course." Und Charles ergänzt, "Whatever in love means."
Of course. Whatever in love means.
Und das kann natürlich alles bedeuten und nichts bedeuten. Ich finde, es ist immer super schwer zu sagen, was in den Köpfen der Menschen wirklich vor sich geht und wie jetzt wer was gemeint hat. Und keiner von uns kennt den Druck, in so einem Spotlight zu stehen. Aber dass ein frisch Verlobter sagt, was auch immer Liebe bedeutet, das ist schon schwer. Oder zumindest unromantisch. Diana sagt selbst aber später, dass sie damals verunsichert war und sie dachte, was für eine merkwürdige Antwort. Durch seinen Status ist Charles ja insgesamt ein interessanter Mann für die Medienwelt und dadurch ist mit einem Schlag das Interesse an Diana auch enorm hoch. Die Presse ist von Anfang an dabei und verfolgt die Schritte ihrer Liebesgeschichte. Und Diana wird dabei schon schnell zu einem kleinen Liebling der Medien. Sie bekommt Spitznamen wie Lady Di oder Shy Di, also die schüchterne Diana. Das kommt daher, dass sie eine sehr höfliche und zurückhaltende, liebenswürdige Art hat. In manchen Situationen färben sich ihre Wangen rot oder sie blickt, nachdem sie die Frage eines Reporters beantwortet hat, verlegen auf dem Boden. Diana ist eine hübsche junge Frau. Sie hat damals blonde Haare, die ihr knapp bis in den Nacken reichen, und einen Pony. Wir alle haben ihre Frisur vor Augen. Sie wird schnell zu einer Stilikone. Es gibt ein berühmtes Foto, das von Diana kurz vor ihrer Verlobung gemacht wurde. Der Fotograf Arthur Edwards hat das Bild von ihr und zwei Kindern geschossen, als Diana gerade in der Vorschule arbeitete. Sie hat auf dem Bild zwei Kinder auf ihren Armen, eins links und eins rechts, und die Sonne fängt an zu scheinen und man kann durch ihren Rock die Silhouette ihrer Beine sehen. Der Schnappschuss wird zu einem berühmten Foto und landet auf den Titelseiten. Diana war das damals unglaublich unangenehm. Wo ich mir auch denke, die arme Frau, lass die Frau doch Beine haben. Mein Gott, wirklich, da wird sich über was aufgeregt, ne? Der Fotograf Arthur Edwards ist, um ein Bild von Diana zu machen, wobei dieses berühmte Foto entstanden ist, übrigens von Vorschule zu Vorschule gelaufen, bis er die Schule gefunden hat, in der Diana gearbeitet hat. Ihr seht's also, schon vor der Verlobung ist das Interesse an ihr wirklich unfassbar hoch. Und alles wird bewertet. Mit der bevorsteigenden Hochzeit, mit dem zukünftigen Thronfolger, reißt das natürlich nicht ab, sondern erreicht ganz neue Ebenen. Und so präsent in den Medien zu sein, das stelle ich mir sehr kräftezehrend vor. Noch etwas anderes kommt dazu. Diana freut sich zunächst auf die Hochzeit, doch sie merkt, dass ein Mitglied der Königsfamilie zu sein nicht einfach ist. Diana muss plötzlich verschiedene Aufgaben erfüllen und hat stets den Druck, bloß keine Fehler machen zu dürfen. Das fängt beispielsweise schon bei der richtigen Kleiderwahl an. Macht ihr euch Gedanken darüber, was ihr heute anzieht? Ich sitze hier wieder in Schlauanzughose. Anders bei Diana. Schwarz soll sie nicht mehr tragen, obwohl sie Schwarz davor am liebsten getragen hat. Insgesamt soll sie stark aufpassen, keine Fehler zu machen, nicht zu viel von sich zu zeigen. Ständig hat sie Angst, irgendetwas Falsches zu sagen, zu tragen oder sich falsch zu geben. Schon einige Wochen nach der Verlobung entwickelt Diana eine Essstörung. Angeblich soll eine Bemerkung von Charles ihr gegenüber dazu beigetragen haben. Er soll an ihre Taille gefasst und etwas in die Richtung, na, ein bisschen Speck haben wir da schon, oder, gesagt haben. Oder sowas wie, oh, wir sind aber etwas pummelig, nicht wahr? Hier gibt's unterschiedliche Berichte. Zwischen März und Juli nimmt Diana mehrere Kilo ab. Sie verliert zwischen den Anproben ihres Hochzeitskleides 14 cm Umfang an ihrer Taille. Das ist so wahnsinnig viel. Der Druck, dem Diana nun durch die Royals und die Medien mit gerade mal 19 Jahren ausgesetzt wird, bleibt aber versteckt und wird nicht thematisiert. Nach außen hin soll es leicht wirken. Keiner möchte eine gestresste Diana sehen. Obwohl der Öffentlichkeit natürlich auffällt, dass Diana immer dünner wird. Und trotz dessen, dass sie sich über den Antrag gefreut hatte, bekommt Diana vor der Hochzeit wohl Bedenken und ein ungutes Gefühl. Sie sagt zu ihren Geschwistern zwei Tage vor der Trauung, ich kann ihn nicht heiraten. Doch eine Absage ist zu diesem Zeitpunkt anscheinend keine Möglichkeit mehr. Sie hat das Gefühl, das ganze Land guckt nur auf sie. Wie könnte sie jetzt kalte Füße bekommen? Es gibt auch noch andere Berichterstattungen, die das ebenso bestätigen. Dass Diana Angst hatte vor der Hochzeit, dass sie nervös war und nicht wusste, ob das eine gute Idee ist. Und vielleicht hatte sie schon so ein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl, wo ich immer sage, hört darauf. Wenn ihr etwas spürt, dann hat das seine Richtigkeit. Und vielleicht hat sie auch damals schon was gespürt. Charles soll Diana in der Nacht vor der Hochzeit noch einen Zettel zukommen lassen haben mit den Worten, ich bin so stolz auf dich und wenn du kommst, werde ich morgen für dich am Altar stehen. Teilweise werden diese Worte und diese Geste so interpretiert, als hätte sich Charles nochmal vergewissern wollen, dass Diana wirklich erscheint. Und seine Bedenken sind ja berechtigt. Diana berichtet später, dass sie in der Nacht vor der Hochzeit einen Bulimieanfall hatte und dass es ihr überhaupt nicht gut ging. Aber am 29. Juli 1981 heiraten Charles und Diana. Es ist eine Hochzeit mit einem Millionenpublikum. Hunderttausende Menschen jubeln der Braut und dem Bräutigam zu. 750 Millionen Menschen verfolgen das Ereignis am Fernsehen. Von außen betrachtet ist es die Traumhochzeit. Ich glaube auch, Dianas pompöses Kleid aus Seidentaft und Spitze ist den meisten von uns in Erinnerung geblieben. Nur knapp ein Jahr später kommt dann der Erbe und spätere Thronfolger William zur Welt. Mit der Geburt des Sohnes ist die königliche Familie sehr glücklich und auch in den Medien ist das natürlich ein großes Thema. Am 15. September 1984 wird dann Prinz Harry geboren. Nach außen hin wirkt wirklich alles wie in einer perfekten, glücklichen Familie. Doch Diana geht es in dieser Zeit sehr schlecht. Der Druck durch die Königsfamilie und auch durch die Medien wächst. Beispielsweise leidet sie während ihrer Schwangerschaft stark an Übelkeit. Da aber sonst niemand an Übelkeit gelitten hat, wird dieses Thema einfach heruntergespielt. Sie bekommt das Gefühl, eine Außenseiterin zu sein. Und dieses Gefühl spürt sie häufiger. Die Ehe von Diana und Charles befindet sich zu dieser Zeit bereits in einer schweren Krise. Diana soll sich sogar nach eigener Aussage in ihrer ersten Schwangerschaft eine Treppe hinuntergestürzt haben, um endlich etwas Aufmerksamkeit von ihrem Mann zu bekommen. Andere sagen, dass sie nur 3 Stufen runtergerutscht sei, aber Charles sich auf jeden Fall gut danach um sie gekümmert habe. Wie so oft gibt es hier verschiedene Berichte, die Verschiedenes sagen. All das wird aber hinter dick verschlossenen Türen gehalten. In der Öffentlichkeit geht es nur noch um Diana. Die Menschen lieben sie. Sie wollen gar nichts mehr wissen über die Royals. Erzählt uns was über Diana. Sie ist der Publikumliebling. Die Presse gehört zu ihrem Alltag dazu. Rausgehen bedeutet für sie und Charles meist offizielle Termine abzuarbeiten. Und Diana bekommt dabei die meiste Aufmerksamkeit. Sie wird die Prinzessin der Herzen, besonders weil sie sich sehr nah dem Volk gegenüber zeigt. Sie umarmt Kranke und Bedürftige, sie nimmt sich Zeit für Menschen, die es schwer haben. Menschen, die zum Beispiel an AIDS oder an Lepra erkrankt sind. Das macht sie dann ohne Handschuhe und ohne Berührungsängste. Das ist so nie zuvor passiert. Die Royals haben Kranke zwar besucht, aber immer einen gewissen Abstand bewahrt. Diana ist da anders. Sie geht auf die Leute zu, ohne Berührungsängste. Und das zu einer Zeit, in der alles noch viel steifer war als heute. Es wurden keine Gefühle gezeigt und die königliche Familie wurde einfach als steif und abgeschottet angesehen. Die hatten erstmal nichts mit der Gesellschaft zu tun. Selbst zwischen den Familienmitgliedern wird körperliche Nähe in der Öffentlichkeit vermieden. Begrüßungen erfolgen mit einem Händedruck und nicht mit Umarmungen. Diana fällt aus diesem Konzept einfach heraus. Und dadurch wird sie nicht nur zum Liebling, sondern Charles rückt bei gemeinsamen Auftritten häufig in den Hintergrund. Im Sommer 1991, fast 7 Jahre nach der Geburt von Harry, beschließt Diana, ein Buch zu schreiben. Dieses Buch soll ihre Sicht auf die Ehe mit Prinz Charles darstellen und sie holt sich dafür Hilfe bei dem Journalisten Andrew Morton. Das Buch soll so geschrieben werden, als hätte eine andere Person von außen diese Dinge beobachtet und aufgeschrieben. Niemand soll also wissen, dass Diana selbst diese Inhalte preisgegeben hat. Besonders das Königshaus darf davon nichts erfahren. Damit niemand stutzig wird, wenn der Journalist Andrew ständig bei Diana zu Besuch ist, wird ihr alter Freund James Coldhurst in den Plan mit eingeweiht. Er wird der Mittelsmann zwischen Diana und Andrew. Von da an ist Dianas Kumpel häufig bei ihr zum Brunchen und immer, wenn er sie besucht, schmuggelt er einen Kassettenrekorder mit rein. Damit nehmen sie dann ihr Gespräch auf und der Journalist bekommt die Informationen weitergereicht. Diana erzählt ganz frei und offen viele Dinge, die ihr auf dem Herzen liegen. Sie erzählt, dass sie sich für ihre beiden Söhne ein freies Leben wünscht. Ihnen soll, soweit das möglich ist, ein normales Leben ermöglicht werden. Außerdem sagt sie, dass sie sich einen Ehemann gewünscht hätte, der eine gute Vaterfigur ist. Jemanden, der sie unterstützt. Doch das habe sie nicht bekommen. Diana erzählt auch von einer Frau. Von einer anderen Frau. Von Camilla. Camilla sei die Bedrohung in ihrer Ehe. Camilla Parker Bowles ist die Affäre ihres Ehemannes. Camilla und Charles lernen sich Anfang der 70er Jahre kennen und lieben. Sie ist sozusagen seine Jugendliebe. Doch wir haben ja vorher darüber geredet, dass die Queen angeblich bestimmte Vorstellungen über die Frau von Prinz Charles hatte und Camilla hat diese Vorstellungen wohl nicht erfüllt. Sie wird angeblich nicht als standesgemäß angesehen, weil sie bürgerlich ist. Eine Ehe war dadurch ausgeschlossen. Obwohl Diana und Charles seit mehreren Jahren verheiratet sind, gibt es wohl immer wieder Probleme wegen Camilla. Und das von Anfang an. Es heißt, Charles habe Tage vor der Hochzeit mit Diana noch ein Armband für Camilla anfertigen lassen. Camilla war übrigens auch zu der Hochzeit eingeladen und saß also bei der Zeremonie als geladener Gast unter den Zuschauern. Einmal soll Diana gehört haben, wie Charles mit Camilla telefoniert hat, während er im Bad war. Dabei sagte er wohl, dass er sie immer lieben würde, egal was passiert. Diana konfrontiert ihn daraufhin und die beiden haben einen großen Streit. Charles möchte Camilla aber nicht aufgeben. Es gibt übrigens noch ein anderes Telefonat zwischen Charles und Camilla, das Jahre später veröffentlicht wird und das sehr intime Inhalte hat. Sie reden von ihrer Liebe und haben da so ihren eigenen Sextalk. Während diesen Telefonaten und insgesamt in der Zeit ihrer Affäre ist Camilla übrigens selbst mit einem anderen Mann verheiratet. Diana erzählt auf den Tonbandaufnahmen auch, dass sie und Camilla wohl sogar auf einer Veranstaltung eine Unterhaltung über die Beziehung zu Charles geführt haben. Diana sagte ihr, dass sie wüsste, was zwischen ihr und ihrem Ehemann vor sich ginge. Außerdem entschuldigte sich Diana dafür, den beiden im Weg zu stehen. Charles und Camilla sollen sie aber nicht wie eine Idiotin behandeln. Ja, die ganze Lage ist also sehr, sehr angespannt. Während der Ehe gibt es immer wieder Streit wegen Camilla. Diana ist dabei sehr eifersüchtig und sie betont immer wieder, dass sie das Gefühl habe, eine Dreiecksbeziehung zu führen. Und auch das alles tut mir wieder so leid, weil sie ja das Gefühl hat, in einer Lage zu sein, aus der sie nicht herauskommt. In jeder anderen Situation hätte man ja sagen können, hey, ich mach da nicht mit, das ist mir zu blöd, wenn du mit Camilla sein willst, in Gottes Namen sei mit Camilla, ich pack meine 7 Sachen. Aber das ganze Land hat diese Beziehung beobachtet. Und ich kann mir vorstellen, dass Dianas Angst, die Schande auf sich zu laden, weil sie gegangen ist oder sonst irgendetwas, zu groß war, um diesen Schritt zu tun. Und trotzdem möchte sie, dass die Welt die Wahrheit erfährt. Sie möchte, dass die Leute erfahren, dass sie unglücklich und depressiv ist, dass es anders ist, als es scheint. Sie berichtet auch von Selbstmordversuchen. Und trotzdem sagt sie aber ebenso, dass sie um ihre Ehe kämpfen möchte, vor allem für ihre Söhne. All das wird dann anonym veröffentlicht. Im Sommer 1992 erscheint Dianas wahre Geschichte. Natürlich ist der Aufschrei in der Öffentlichkeit gigantisch. Manche glauben, dass Diana selbst am Buch mitgeschrieben hat. Andere Journalisten behaupten, dass die Informationen in dem Buch fehlerhaft und teilweise frei erfunden waren. Es gab sogar Buchhandlungen, die den Verkauf des Buches boykottierten. Das Land war sich uneinig. Keiner wusste so wirklich, ob das nun die Wahrheit ist oder ob da jemand seiner Fantasie freien Lauf gelassen hat. Doch die Schlagzeilen zu der Ehe von Diana und Charles überschlagen sich. In der Öffentlichkeit spielen Charles und Diana weiterhin die Geschichte des Prinzen und der Prinzessin. Trotz der Erscheinung des Buches wird die Show der Königsfamilie aufrechterhalten. Charles und Diana bleiben zusammen. So als wäre nichts gewesen. Diana schwört öffentlich immer wieder, nichts mit der Veröffentlichung und den Inhalten des Buches zu tun zu haben. Dabei hat sie teilweise Manuskriptseiten zur Korrektur gelesen. Teilweise soll sie es auch bereut haben, dieses Buch geschrieben zu haben, denn es kommen vermehrt Gerüchte auf, dass Diana selbst eine Affäre haben soll. Hier wird ein Verhältnis mit ihrem Leibwächter Barry Manaki nachgesagt. Ihrem Freund James Coldhurst gegenüber soll Diana diese Affäre später bestätigt haben und auch ihr späterer Geliebter James Hewitt schreibt in seinem Buch Love and War, dass Diana ihm gegenüber die Beziehung mit ihrem Leibwächter bestätigt haben soll. Der Sicherheitschef Alan Peters sagt außerdem, dass Diana die erste in der Ehe war, die fremdgegangen sei. Charles soll erst wieder eine romantische Beziehung mit Camilla geführt haben, nachdem er von Dianas Affäre erfahren hat. Ihr merkt, dieser Fall ist sehr schwer zu durchschauen und alle sagen was anderes. Es gibt einfach so viele Menschen, die Diana und Charles beobachtet haben und die meinen, etwas dazu sagen zu können. Und ich denke, es gibt bestimmt die ein oder andere Person, die die Dinge frei erfindet, um sich selbst ein bisschen interessanter zu machen. Der Leibwächter Barry wurde jedenfalls bereits 1986 aus den Diensten des Königshauses entlassen. Als er Monate nach seiner Entlassung bei einem Motorradunfall stirbt, ist Diana sich sicher, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt hat. Die Beziehung von Diana und Charles wird immer schlechter. Am 9. Dezember 1992 wird die offizielle Trennung von Charles und Diana verkündet. Sie hatten sich schon einige Monate vorher getrennt. Die beiden haben zunächst jedoch nicht die Absicht, sich scheiden zu lassen. Aber es folgen immer wieder viele Schlagzeilen und schließlich eine Schlammschlacht in der Presse. Diana wird aber auch nach der Trennung noch von den Menschen geliebt. Im April 1993 hält sie eine Rede zum Thema Essstörung. Sie erzählt von ihren persönlichen Erfahrungen. Diana gelingt es auch, dem Thema Depressionen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und das, obwohl das eigentlich Tabuthemen sind. Und ich stelle es mir sehr schwer vor, darüber zu sprechen, wenn man weiß, dass man selbst daran leidet. Und das in einer Zeit, wo sonst noch niemand darüber geredet hat. Es ist so mutig und so wichtig, dass sie diese Schritte macht und darüber redet. Der Anstieg von Dianas Beliebtheit trotz der Trennung ist für Charles und die königliche Familie beunruhigend. Sie haben wohl erwartet, dass sie sich zurückziehen würde und wieder zu dem schüchternen Mädchen werden würde. Doch Diana bleibt die Prinzessin der Herzen. Im Jahr 1995 folgt dann ein Rückschlag für die königliche Familie. Diana gibt der BBC ein öffentliches Interview, in dem sie über ihre Ehe, die Situation bei den Royals, die Medien und ihre psychischen Probleme spricht. Davor gab es ja schon das Buch, bei der die Beteiligung von Diana nicht richtig bestätigt war. Jetzt sitzt sie aber da und redet öffentlich über die Missstände, die es aus ihrer Perspektive gibt. Sie redet über eine Affäre von Charles und sagt den berühmten Satz: In dieser Ehe waren wir zu dritt. Es war also ein wenig überfüllt.
There were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.
Ihr müsst euch vorstellen, was für eine große Sache das damals war. Schließlich war eine Affäre von Charles davor nie bestätigt worden. Außerdem bestätigt Diana eine Beziehung außerhalb ihrer Ehe mit einem Mann namens James Hewitt. Er war eine Zeit lang ihr Reitlehrer. Ich habe vorhin schon kurz über ihn gesprochen. Scheinbar sagt Diana auch über ihre Ehe, dass sie sich nicht scheiden lassen möchte. Sie habe, Zitat, eine Rolle zu erfüllen und zwei Kinder zu erziehen. Über die Königsfamilie sagt sie, dass sie glaubt, dass sie Diana als eine, Zitat, Art Bedrohung ansehen. Und über die Monarchie sagt sie: Ich glaube ganz sicher, dass es ein paar Dinge gibt, die sich ändern könnten, die den Zweifel verringern und die manchmal komplizierte Beziehung zwischen Monarchie und Öffentlichkeit entkrampfen könnten. Ich glaube, beide Seiten könnten Hand in Hand marschieren, anstatt sich distanziert gegenüberzustehen. 2021 wird übrigens offiziell bestätigt, dass der BBC-Journalist Martin Bashir das Interview mit Diana durch gefälschte Kontoauszüge verschaffen hat. Diese Kontoauszüge sollten den Eindruck erwecken, dass Mitarbeiter des Königshauses dafür bezahlt worden sind, Diana auszuspionieren. Wegen dieser Lüge und Angst davor, was da passieren könnte, hat sie dem Interview wohl erst zugestimmt. Prinz William sieht als Erwachsener in der hinterlistigen Art der Beschaffung dieses Interviews eine Beeinflussung, wie sich Diana dort äußert. Das Interview steht heutzutage deshalb bei BBC nicht mehr zur Verfügung, einfach weil das alles ziemlich korrupt war. Doch das weiß man damals bei der Veröffentlichung ja noch nicht und natürlich ist nach dem Interview einiges los. Bei der Ausstrahlung dieser Clips sollen schätzungsweise 22 Millionen Menschen zugesehen haben. Die Bevölkerung hat Mitgefühl für Diana und ihre Situation. Das Königshaus hingegen ist schockiert. Nach diesem Interview ist die Ehe von Charles und Diana endgültig vorbei und ihr Verhältnis mehr als angespannt. Die Queen fasst den Entschluss, die Scheidung des Ehepaares anzuweisen. Kurz darauf erhält Diana einen Brief der Königin, in dem sie ihr ihren Entschluss mitteilt. Diana soll bei der Scheidung 17 Millionen Pfund erhalten und weitere Zahlungen jährlich im 100.000er-Bereich. Außerdem soll sie sich um ihre Söhne kümmern dürfen und sie teilt sich mit Charles das Sorgerecht. Sie bleibt trotz der Scheidung ein Mitglied der Familie und darf den Status der Princess of Wales behalten. Dadurch ist sie aber auch an anderen Stellen wieder eingeschränkt. Viele Dinge darf sie nicht machen, ohne die vorher absegnen zu lassen. Wie zum Beispiel Reisen oder Aufgaben für wohltätige Zwecke. Mit dem Schritt der Scheidung ist es ausgeschlossen, dass Diana jemals Königin wird. Zum Zeitpunkt der Scheidung ist die Veröffentlichung von dem Buch, an dem Diana mitgewirkt hat, etwa 4 Jahre her. Scheinbar stabilisiert sich die Beziehung zu Charles nach der Scheidung etwas und irgendwann ist es dann auch etwas weniger angespannt. Eine Sache ändert sich aber nie: das enorme mediale Interesse an Diana. Sie gilt als eine der meist fotografierten Frauen der Welt. 1997 lernt Diana Dodi Al-Fayed kennen. Er ist der Sohn und Erbe des Besitzers des Kaufhauses Harrods. Ein millionenschweres Unternehmen. Die beiden treffen sich immer mal wieder auf Partys und verstehen sich gut. Dodi soll ein charmanter und aufmerksamer Mann sein. Er erfüllt Diana jeden Wunsch und überschüttet sie mit Komplimenten. Dadurch entsteht irgendwann eine romantische Beziehung zwischen den beiden. Natürlich berichtet die Presse wieder einmal groß über Diana. Über Diana und ihre neue Liebe. Im August 1997 fliegt Diana mit ihrem neuen Freund Dodi nach Paris. Es ist der 30. August, als die beiden im Hotel Ritz zu Abend essen wollen. Es dauert nicht lange, bis die Presse davon erfährt. Der Sicherheitsbeamte François Tendil ist aufgrund der immer mehr werdenden Fotografen beunruhigt und kontaktiert Henry Paul, den stellvertretenden Sicherheitschef des Ritz. Der ist zu dieser Zeit eigentlich nicht im Dienst und kommt dann extra. Um die Presse etwas auszutricksen, überlegt sich Dodi einen Plan. Gegen 0.06 Uhr verlassen Diana und Dodi das Hotel. Um die Paparazzi abzulenken, machen sie nun ein kleines Ablenkungsmanöver. Sie wechseln das Auto und fahren mit Henry Paul, dem Sicherheitschef, und dem Leibwächter Trevor Rees-Jones in einem schwarzen Mercedes los. Henry Paul, der ja eigentlich gar nicht im Dienst war, sitzt am Steuer des schwarzen Mercedes. Auf der Rückbank nehmen Diana und Dodi Platz. Ihren eigentlichen Wagen fährt Dodis Chauffeur und er nimmt eine ganz andere Route, in der Hoffnung, dass die meisten denken würden, dass Diana in diesem Auto sitzen würde. Henry Paul soll Diana und Dodi nun zu Dodis Wohnung fahren. Sie werden auf der Fahrt aber von mehreren Paparazzi auf Motorrädern verfolgt. Vermutlich beschleunigt Henry Paul immer mehr, um den Blicken der Fotografen zu entkommen. Stellt euch diese Situation vor. Du willst einfach nur eine entspannte Zeit mit deinem Liebhaber oder deinem Freund verbringen. Du willst etwas essen, du willst Paris sehen und du kannst nicht. Du wirst verfolgt. Überall Blitzlichtgewitter und Menschen, die sich nur für dich interessieren. Keine Ruhe, keine Privatsphäre. Und dann, der Mercedes prallt im Tunnel Pont d'Alma mit etwa 100 km/h gegen einen Tunnelpfeiler und wird dann gegen eine Betonmauer geschleudert. Es ist ein enorm starker Aufprall. Und keiner der Insassen soll angeschnallt gewesen sein. Dodi und der Fahrer Henry Paul sterben noch vor Ort. Trevor überlebt mit schweren Verletzungen. Als der Notarzt zum Unfallort kommt, ist Diana noch am Leben. Zwischenzeitlich soll sie noch ansprechbar gewesen sein. Ihr Zustand ist aber sehr kritisch. Sie kommt ins Krankenhaus und wird operiert. Wenige Stunden nach dem Unfall stirbt sie. Sie hat zu starke innere Verletzungen. Gegen 4 Uhr morgens wird sie offiziell für tot erklärt. Diana stirbt mit 36 Jahren. Prinz Charles fliegt, als er die Nachricht bekommt, sofort nach Paris, um den Leichnam seiner Ex-Frau abzuholen. Das Volk und alle Menschen, die Diana so geliebt haben, sind schockiert. Schon einige Stunden nach Dianas Tod legen viele Blumen am Kensington Palace ab. Dort, wo Diana zuletzt gelebt hatte. Doch das Verhalten der Royals sorgt für Verwirrung. Die Flaggen wehen nicht auf Halbmast, wie es bei Trauer eigentlich der Fall ist. Laut Protokoll ist das nur bei vollwertigen Mitgliedern der Königsfamilie üblich. Aber viele sind trotzdem irritiert. Warum wird Diana nicht als vollwertiges Mitglied angesehen. Überhaupt äußern sich die Royals zunächst nur in einem kurzen Statement. Zu dem Zeitpunkt der Todesnachricht befinden sie sich gerade in Schottland und sie reisen nicht nach London. Die Bevölkerung wünscht sich mehr Anteilnahme. Sie wünschen sich, dass sie mit dem Volk trauern würden. Später rechtfertigen sie ihre Abwesenheit damit, William und Harry geschützt zu haben und ihnen bei der Trauerbewältigung geholfen zu haben. Die beiden Kinder haben schließlich gerade ihre Mutter verloren. Und ganz ehrlich, darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Jeder geht mit Trauer anders um und wenn das für die Kinder damals das Beste war, dann wird es schon seine Berechtigung gehabt haben. Die Flaggen werden später dann auch noch auf Halbmast gesetzt und die royale Familie findet sich dann doch in London ein. 5 Tage nach Dianas Tod hält Queen Elizabeth eine Fernsehansprache, in der sie ihre ehemalige Schwiegertochter als Person nennt, die sie bewundert und respektiert habe. Am 6. September findet Dianas Trauerfeier in der Westminster Abbey statt. Vor einem Milliardenpublikum müssen Dianas Söhne William und Harry, damals 15 und 12, hinter dem Sarg ihrer Mutter laufen. William sagt später in einem Interview, es war eines der schwierigsten Dinge, die ich jemals tun musste. Ich weiß noch, dass ich mich praktisch hinter meinem Pony versteckt habe und viel auf dem Boden sah. Stellt euch vor, das ganze Land guckt euch in so einer Situation vor. Auf der Trauerfeier tritt Elton John auf, der Diana eine neue Version von Candle in the Wind widmet und in der Anfangszeile Goodbye England's Rose singt. Es gibt noch eine überraschende Geste der Queen. Sie verbeugt sich nämlich vor Dianas Sarg, obwohl sich die Queen von niemandem verbeugt oder knickst. Oh Gott, das geht mir gerade richtig nah. Es ist einfach eine symbolische Bewegung, mit der sie Diana ihre Ehre erweist. Diana wird im engsten Familienkreis in Althorpe auf dem Familiensitz beerdigt. Ihr jüngster Bruder hält eine Rede, in der er Kritik an der Presse und dem Königshaus äußert. Er betont die schicksalshafte Ironie, dass Diana, die nach einer antiken Göttin, die Göttin der Jagd, benannt wurde, selbst zur wohl gejagtesten Person der modernen Zeit wurde. Wegen dem schweren Unfall und dem Tod von Diana und den anderen Insassen werden Ermittlungen eingeführt. Bald steht fest, dass der Fahrer des Wagens, der Sicherheitsmann Henry Paul, alkoholisiert war. Manchen Berichten zufolge soll er 1,8 Promille gehabt haben. Untersuchungen von Diana ergeben, dass sie schlussendlich durch einen Riss in der Lungenvene und inneren Blutungen verstarb. Aber es gibt viele Spekulationen und Verschwörungstheorien über ihren Tod. Besonders kurz nach dem Unfall machen viele die Paparazzis für den Unfall verantwortlich. Darunter auch Dianas Bruder. Er sagt, ich habe immer geglaubt, dass die Presse sie am Ende töten würde. Aber nicht, dass sie so direkt beteiligt sein würden, wie das jetzt der Fall zu sein scheint. Die Paparazzi, die Diana und Dodi gefolgt sind, treffen aber scheinbar erst nach dem Unfall dort ein. Nach der Zeugenaussage eines Ersthelfers haben die Fotografen keine Rettungskräfte behindert. Es sollen aber Fotos geschossen worden sein, die anschließend versucht wurden, teuer zu verkaufen. Die Fotografen sind der Auslöser dafür, dass Diana und die anderen das Gefühl hatten, flüchten zu müssen. Ich finde, es ist eine verdammt schwere Frage. Wer hat jetzt hier Schuld? Es gibt aber auch noch andere Theorien, die nichts mit den Paparazzis zu tun haben. Es gibt die Theorie, dass der Wagen manipuliert worden sei. Diana soll einem Angestellten nämlich einmal ihre Angst mitgeteilt haben, dass ihr Auto irgendwann mal manipuliert wird. Doch bei Untersuchungen konnten keine Mängel festgestellt werden. Laut einer anderen Theorie soll der britische Geheimdienst in den Tod von Diana involviert gewesen sein. Der ursprüngliche Weg soll blockiert worden sein und der Fahrer Henry soll mit einem Licht geblendet worden sein, wodurch der Unfall entstand. Henry Paul war ja sehr schnell unterwegs und stand unter Alkoholeinfluss. Vielleicht hat er einfach verpasst, an der richtigen Stelle abzubiegen. Des Weiteren gibt es die Theorie, dass Dianas Beliebtheit und ihre Reichweite in den Augen der Königsfamilie zu groß wurde und sie deshalb verschwinden musste. Andere sagen wiederum, dass Diana schwanger war und das verheimlicht werden sollte. Es hätte zu Problemen kommen können, wenn die Mutter eines Thronfolgers weitere Kinder bekommt. Das hätte ja zwar nichts an der Thronfolge geändert, aber das gehört sich wohl nicht. Tests ergeben aber, dass Diana nicht schwanger war. Wieder andere denken, dass Diana überlebt hat und im Krankenhaus umgebracht wurde. Manche reden von einer Giftspritze. Ihr merkt, es gibt unfassbar viele Geschichten über die Abläufe in der Tatnacht. Im Februar 2004 werden die Ermittlungen zu Dianas Tod sogar erneut aufgenommen, da Zweifel an den Untersuchungen der französischen Behörden aufgekommen sind. Alle kommen aber wieder erneut zu dem Entschluss, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat. Für die Anschuldigungen gibt es wohl keine Beweise. Auch mehrere Gerichtsverfahren stufen Dianas Tod als Unfall ein. 2008 stellt die Untersuchungskommission eine Pflichtverletzung von Henry Paul fest und sie schließen eine Strafverfolgung von Paparazzi aus. Keiner soll böswillig für den Unfall gesorgt haben. Dianas Söhne Harry und William nehmen das Urteil an und bedanken sich bei dem Richter und der Jury. Mohammed Al-Fayed, Dodis Vater, spricht nach der Verhandlung aber weiterhin von Mord. Er hält an den Theorien fest, dass Diana schwanger war, dass das verheimlicht werden sollte und dass deswegen etwas passiert ist. Aber nichts davon kann nachgewiesen werden. Prinz Charles und Camilla heiraten fast 8 Jahre nach Dianas Tod am 9. April 2005. Anders als bei Diana ist die Hochzeit ganz schlicht. Es ist eine einfache Zeremonie und nur standesamtlich. Diana ist mit Grund dafür, warum sich die Monarchie heute präsentiert, so wie sie es tut. Ihre Söhne reden stets gut von ihr. Und Prinz William und seine Frau, seine Kinder, sie leben das von Diana geprägte Bild einer royalen Familie weiter. Sie präsentieren sich als Königsfamilie, die dem Menschen nahe ist. Sie zeigen sich engagiert in sozialen Bereichen. Viele sagen, dass Kates Stil auch von Diana beeinflusst wurde. Durch Diana ist die Monarchie einfach greifbarer für die Bevölkerung geworden. Dann gibt es dann natürlich noch die ganze Geschichte mit Dianas Sohn Harry und Meghan und dass sie dem Königshaus den Rücken gekehrt haben. Aber das ist vielleicht ein Fall fürs nächste Mal. Wenn es euch interessiert, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn man sich mit Dianas Geschichte beschäftigt hat, dann hat man das Gefühl, dass sie lange versucht hat, sich der königlichen Familie anzupassen. Doch scheinbar ist sie mit ihrem Verhalten oftmals nur angeeckt und auch ihre Nähe zu den Menschen und ihre soziale Ader wurde damals eher kritisch betrachtet. Ich stelle mir das alles unfassbar schwer vor. Ich beneide niemanden, der so stark in der Öffentlichkeit steht und der so sehr von allen beobachtet und kritisiert wird. Ganz ehrlich, wir machen alle Fehler und wenn ich mir vorstelle, dass permanent Kameras auf mich gerichtet wären, ich würde durchdrehen. Wir alle wollen mal im Pyjama in den Rewe laufen. Wir alle wollen mal unseren Müll rausbringen und dabei aussehen wie die Eumel. Keiner will dabei beobachtet oder fotografiert und bewertet werden. Am Ende bin ich selber mitschuldig. Ich weiß noch, als William und Kate geheiratet haben, da saß ich gespannt wie Pfeil und Bogen vom Fernsehen. Diana sagte eins: Vom ersten Tag an ahnte ich, ich werde niemals Königin sein. Und mit dieser Aussage sollte sie recht behalten. Ihre Geschichte ist so tragisch und das, obwohl sie anscheinend so eine reine Seele hatte. Mir tut es unfassbar leid, was passiert ist. Wir werden nie wirklich erfahren, was genau geschehen ist. Mir ist kurz auch der Gedanke gekommen, dass mir sogar Prinz Charles leid tut. Der war in der ganzen Geschichte immer der Buhmann. Alle haben ihn dafür verachtet, dass er das mit Camilla gemacht hat, so wie er es gemacht hat. Und sicherlich hat er Diana damit auch wehgetan. Aber irgendwo war er verliebt in Camilla und es scheint, als habe er sie heiraten wollen, aber nicht heiraten dürfen. Und das ist ja auch eine schreckliche Vorstellung. Stellt euch vor, ihr dürft euer Herzblatt zunächst nicht heiraten, weil wer anderes für euch vorgesehen ist. Und ich glaube, diese ganzen Strukturen haben alle irgendwie nur eingeschränkt und irgendwo festgehalten. Und ich bin froh, dass es etwas lockerer wird. Das wünsche ich mir jedenfalls. Und euch wünsche ich nun einen schönen Abend. Passt gut auf euch auf, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal.